Ich denke, viele von euch, die so mit Technik
zu
tun haben, haben vielleicht solche Devices von Apple oder Google, so Bluetooth.
I think many of you have might have a device from Apple or Google to find things. If you don't know where the backpack is at a chaos event. So, huge round of applause for Hendrik Plötz.
Warum?
Why he will present Find My Device 101.
Informationen darüber, what's going on in the air.
Also, was geht los?
Vielen Dank.
Ja, Hendrik, thank you. Also, willkommen nochmal zur deutschen Übersetzung von Find My 101 von Hendrik, live vom 38C3. Hallo. Schönen Nachmittag jeder allerseits. Und ich bin sehr froh, dass ihr euch alle den Vortrag anschaut oder auf diesem Talk auf den nächsten wartet. Ich möchte über zwei verschiedene Systeme reden, die ziemlich ähnliche Namen haben. Das hat also diese Regex hat mit Pre-Talks nicht so richtig funktioniert, deswegen ein Sternchen, aber das ist meine Regex. Ja, worüber wollen wir reden? Also das Was, das Wie und das und jetzt. Ich möchte jetzt erstmal einführen, die Technologien, die hinter diesen Systemen stecken, die als eine Serie von Problemen und Lösungen erstmal dargestellt werden, die, dann tun wir diese Lösung in ein kohärentes System, weil das sich herausstellt, dass man mit dem selben Ding mehrere Male macht, dann ändert man mit demselben System. Und dann werde ich euch zeigen, wie das Protokoll funktioniert, wie das hinter der Bühne aussieht, mit einer kleinen Einführung in die Tools, die ihr braucht, wenn ihr Forschung da machen wollt. Und das was war natürlich mein originale Vorhaben. Für meisten, die an diesem Thema Interesse haben, dass sie irgendwas Nützliches damit machen. Na, worüber will ich sprechen? Die linke Seite zeigt, ich wollte nichts bewerben oder so, ich wollte nicht werten, aber das sind die meisten, ich habe versucht, die meisten oder die so viele wie von diesen Tools wie möglich rein in ein Bild gesteckt zu stecken. Die funktionieren auf die gleiche Weise. Was die tun ist, wie Puppe schon eingeführt hat, die erlauben euch Dinge zu finden. Und die erlauben euch oder ermöglichen euch ein Gerät zu finden und was auch da noch dran hängt. Was da drin funktioniert, ist, dass die Batterien haben, die schicken Funksignal rausschicken, das sind Beacons und dann gibt es eine zweite Komponente, die schickt dann Beacons raus, die erlauben euch dann, dass ihr das global finden könnt. Und die erlauben euch global irgendwie diese Dinge zu finden, dieses Netzwerk. Und das ist eine interessante technologische Errungenschaft, aber wie machen wir das? Naja, also um da hinzukommen, müssen wir uns die Geschichte angucken, dieses System, wie das in den letzten 15 Jahren entwickelt wurde. Und wenn man anfängt mit der Absicht, etwas zu tracken und sich die Location anschauen will, dann schaut man sich GPS, gibt es halt Tracker für GPS zum Beispiel und diese Location wird, die empfängt eine Location und die schickt es dann über GSM zum Beispiel, also schickt es dann wieder raus. Und die gibt es schon seit lange und die haben es schon rausgefunden. James Bond hat ein paar davon und AliExpress hat die auch noch. Eine der Sachen ist, dass man ein Gerät hat, Apple hat zum Beispiel mit Find My iPhone ein Gerät, das diese Daten empfängt und das ist diese Implementation auf dem Telefon, das ist das gleiche Prinzip, das Telefon weiß, wo es ist und das schickt dann irgendwie eine Nachricht an den zentralen Server und der Server sagt dann, okay, Login iCloud, der zeigt es dann auf der Karte an. So. Und dann haben wir bei 2011, dann haben wir dann gesagt, 2011 hat Apple dann Find My Friends rausgebracht, dass man irgendwie da so ein paar ICLs hinzugefügt und dann kann man dann Frau Leute finden, die den Leuten die Erlaubnis geben, sie zu finden. Und was hat sich dann verändert hat, ist, dass 2010 Bluetooth Low Energy eingeführt wurde auf einer anderen Zeitebene der technologischen Entwicklung. Bluetooth Low Energy ist quasi eine Weiterentwicklung des alten Bluetooth-Protokolls. Bluetooth wurde dann rumbenannt in Bluetooth Classic und BLE heißt jetzt BLE. Und die sind sehr ähnlich, die benutzen die gleichen Frequenzen und benutzen auch die gleichen Standards, vom gleichen Standardsfirma, Organisation definiert, aber sonst sind die technologisch ganz unterschiedlich. Also der Name gibt so ein bisschen raus, dass Bluetooth sehr viel weniger Energie braucht. Und das ist der Gamechanger dahinter. Also ich zeige euch gleich, wie das funktioniert, dieses Bluetooth. Low Energy funktioniert. Bluetooth Low Energy Devices schicken mehr raus, als sie empfangen. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass sehr counterintuitiv ist, dass Empfangen mehr Energie braucht als Senden. Und der große Trick ist für Bluetooth Low Energy Devices, ist, dass die Geräte ist, dass die ganze Zeit Daten rausschicken und nicht. Genau. Und Apple hat das benutzt, 2013 benutzt, um iBeacon zu entwickeln. Die benutzen Bluetooth Low Energy, so wie es designt wurde. Es gibt eine Bewerbung sozusagen, schickt dann die ganze Zeit das raus. Apple tut da so ein bisschen Daten raus rein und das war iBeacon. iBeacon ist das Inverse von dem, was wir versuchen zu erreichen. iBeacon ist eine feste Position und das Telefon kann das finden. Und das Telefon weiß dann, was es da ist. Google hat das, macht das immer das Gleiche 2 Jahre später. Also hat 2015 Google Eddystone rausgebracht. Wenn man Sachen rausfindet, dann wenn man Google kennt, dann weiß man, findet man raus, dass Google natürlich 3 Jahre später das Projekt eingestellt hat. Und wenn man Apple hat nur UUIDs da drin. Bei Google konnte man immerhin verschiedene Informationen da reinpacken, aber das war die generelle Idee. Und dann haben wir die allen all die Zutaten, die man braucht. Und Teil hat 2013 mit Kickstarter das rausgebracht. Teil war der originale Bluetooth-Tracker. Ich habe gerade keinen, um euch zu zeigen. Das ist ein kleines Gerät und da kann man an den Schlüsselbund tun und dann das mit Batterie und konnte man auch nicht entsparten, nicht laden und nicht ändern. Aber das Telefon empfängt diesen Beacon und wenn man außerhalb der Reichweite ist, kann das Telefon dir sagen, wo es zum Beispiel war, ne? Zum Beispiel in der Küche. Das ist nützlich für bestimmte Use Cases, für Leute, die Sachen nicht finden können oder sowas, für Sachen, die man zum Beispiel, geht mehr so darum, dass man Sachen, wenn man Sachen vergisst. Denn 2015 gibt es Community Find, das ist sehr nah an diesem Ziel, was erlaubt, dass man andere Telefone auch benutzt. Also man hat so ein Teil und das Teil sagt dem anderen Telefon, dass es verloren ist und dann das andere Telefon sagt dann über einen zentralen Server Bescheid, wo das gefunden wurde. Und genau, wenn das gefunden wurde. Das war 2015 und in der Mitte der 2010er ist was passiert und die Leute wurden so ein bisschen mehr Privatsphäre orientiert. Da kam dann Snowden und 2017 kam dann diesen Riesenleak mit Strava, mit dieser Laufplattform, wo dann ganz viele Leute exposed wurden. Und als Sicherheitsforscher würde ich sagen, nach 2017 ist irgendwie Sachen sehr sicher gebaut worden, mit Sicherheit in der in dem Konzept. So, Apple hat dann 2019 Find My erfunden und das System von Apple heißt jetzt das Find My Netzwerk. Das haben sie 2019 mit sehr viel Sicherheit eingebaut. Das werde ich als nächstes erklären und dann macht Google das 2024, fünf Jahre später. Das heißt, Find My Device, das war wohl ein Name, der noch nicht weg war. Ja, ein Trick, den ich euch unbedingt zeigen wollte. So, die Frage ist, wie funktioniert diese Low Energy Geschichte? Also der Unterschied ist, wie man gereiht Devices erkennt. So, bei Classic ist das so, dass dieses Device sagt, hier, ich bin erkennbar, mich kann man finden. Und in diesem Erkennungsmodus sagt dieses Device und sagt, ich höre die ganze Zeit zu und dafür braucht es die gesamte Funkkette. Und wenn ein anderes Gerät dieses Bluetooth-Device finden will, schickt dann auch Anfragen, wenn es scannt und bis es Glück hat, dass es ein Device findet, das ein Scanner schickt und dann hört. Und so, wenn das Device mit der das erkennbar sein soll, wenig Batterie hat, dann ist das die falsche Richtung, weil das Gerät, das gefunden werden will, sagt die ganze Zeit seine Antenne an hat. So. Und bei Bluetooth Low Energy schickt es eine sozusagen Bewerbung und jederzeit und einmal pro Sekunde oder noch öfter. Und weil es nur im Sendungsmodus ist, für eine sehr, sehr kurze Zeit, benötigt es dramatisch weniger Energie. Und wenn das Telefon das Device finden will, das Gerät finden will, dann stellt es halt seine Antenne an oder die gesamte Kette von Funkgeräten und dann irgendwann findet es das halt. So, das ist wie BLE funktioniert. Die Begriffe, die wir verwenden werden, sind dann haben wir das Gerät oder Accessory, dann haben wir ein Non-Owner-Phone, also ein Nicht-Besitzer-Telefon und dann ist es das Besitzer-Telefon. Dann Nicht-Besitzer-Telefon sieht das Beacon, kennt eine ID und ja, eine iBeacon-ID oder sowas, dann das sieht das Non-Owner-Telefon, dann schickt, basiert auf der GPS-Location, schickt das dann an den zentralisierten Server und das Besitzertelefon kann das dann empfangen. Ein paar Probleme. Zum einen, das ist eine Privatsphäre-Situation. Wenn man eine global eindeutige MAC-Adresse hat, kann man die natürlich erkennen, auch wenn man mehrere Besichtigungen hat und kann sie dann korrelieren über Empfänger. Und wenn man ein Attacker-Angriffsmodell schreibt, dann sieht man das. Und Bluetooth Low Energy hat so eine teilweise Lösung für das ist, sagt man, eine MAC-Adresse und benutzt dann einen geheimen Key im Hintergrund, einen Identity-Resolving-Key mit einer anderen Zufallsnummer und dann kann das Gerät alle so und so viele Zyklen die MAC-Adresse rotieren. Aber ein Gerät, das den Identity-Resolving-Key, der kann das tracken und das funktioniert nicht global. Das ist nur, wenn man den Identity Resolving Key rausgibt. Und wir sind immer noch im Modus, wo wir den Bericht über die aktuelle Location an den zentralisierten Server schicken, weil das in das Angriffsmodell fangen. Wenn ich mal alle meine Location Reports an Apple schicke, dann kann Apple der Angreifer sein. So, wir wollen Apple daran hindern, dass sie das tun können. So, also eine Kernidee ist, dass man die Location Reports verschlüsselt. Die Bewerbung oder der Advertisement kann
Also im ersten Schritt tauscht das Eigentümer-Device und das Accessory, die tauschen einfach Schlüssel aus. Dann sendet das Accessory diesen Public Key einfach aus in seine Advertisement-Frames und das Nicht-Eigentümergerät, das empfängt dann eben diese Geräte und kann dann eben die, seine eigene Location mit diesem Schlüssel verschlüsseln und an den zentralen Server schicken. Der Server kann dann eben sehen, wo der Bericht herkommt, aber kann eben nicht sehen, ja, wer es genau ist. Das heißt, klar, also Apple könnte die IP-Adresse nachschlagen, okay, können sie immer machen, aber das ist dann eben auch. Wir haben das jetzt so gelöst. Das heißt, das Eigentümertelefon kann eben diese verschlüsselten Berichte herunterladen, kann sie entschlüsseln und erfährt dann eben, wo das Accessory gefunden worden ist. Wir haben ja immer noch ein Problem. Es wird dann eben ein Public Key ausgesendet und naja, das ist dann immer noch eine statische ID, die sich nicht ändert und da müssen wir was gegen tun. Das heißt, wir müssen die dann eben verändern. Und das ist eben die zweite Kernidee an dieser Stelle. Man muss eben diesen gesendeten Public Key, den muss man eben regelmäßig schon mal ändern. Und das wird dann eben so gemacht, also wir nehmen irgendeine Art von statisches Secret, Geheimnis und haben dann eben einen Rotationsmechanismus, wo man eben von diesem Geheimnis im Laufe der Zeit verschiedene Schlüssel ableiten kann. Und das heißt, wir senden dann eben diesen abgeleiteten Schlüssel. Das EigentümerInnengerät kennt eben das gleiche Geheimnis, kann dann eben ebenfalls diese Schlüssel ableiten und kann dann eben deswegen diese Reports entschlüsseln und die Devices nicht von der EigentümerIn, naja, die können es dann eben gar nicht entschlüsseln. Der mögliche Alternativtitel dieses Vortrags hätte sein können, zwei Arten von Musik. Gibt dann eben von Google und von Android die Geschichte. Also bei Apple heißt es eben Find My Network, FMN, und ja, Google nennt es das Find My Device Network, also FMDN. Also total andere Sache. Außerdem gibt es auf dem Markt noch Tile, also diesen originalen Tracker. Da gibt es diese Privatsphäre-Schutzgeschichten eigentlich eher nicht. Und sie haben halt große Nutzerbasis, okay. Und es gibt dann eben auch noch Samsung und die aus irgendeinem Grund dieses Protokoll eben nicht implementieren. Die haben ihr eigenes wieder mal. Ich weiß nicht genau warum, denn eigentlich gibt es ja keinen guten Grund, das so zu machen. Der einzige Vorteil ist, klar, es läuft der Samsung-Server, nicht über Google-Server. Und es funktioniert halt eben nur mit Samsung-Telefonen, also mit allen Telefonen. Also ja, letztlich geht es da um Zahlen und der Vorteil liegt daran, ein größeres Netz zu haben. Von daher keine Ahnung, warum das so machen, aber Samsung möchte aktuell eben nicht die Protokolle der anderen implementieren, warum auch immer. So, Apple Find My, das war das erste der Privatsphäre optimierten Protokolle mit einem Elliptic Curve Schlüssel, den sie benutzen, NIST-Kurve an der Stelle. Apple veröffentlicht nicht alles, was da passiert, also die Kommunikation im Server ist nicht veröffentlicht. Respektive, es gibt dann Reverse Engineering schon vor 4 Jahren, wie die Kommunikation eben funktioniert, sieht man hier auf der Folie, die Autoren. Die haben auch eine eigene Implementation des Apple-Protokolls dann entsprechend entwickelt, das heißt, die können auf die Weise ihr eigenes Find My Network aufbauen und eigene Devices, die im Find My Network sind, genau, und dann eben eine eigene Software, die dann eben da mitmacht und heißt Open Haystack. Diese elliptische Kurve, die Apple da verwendet, es sind 31 Datenbytes in diesem Advertising Frame und ein Teil davon wird bereits benutzt. Das heißt, dieser 28-bytige Schlüssel, der passt überhaupt nicht in diese Ankündigungsnachrichten rein. Und dann haben die sich einen coolen Hack ausgedacht, die machen sogenannten Random Address Mode und ja, bauen dann eben einfach einen Teil des Schlüssels in die MAC-Adresse ein, die ja auch noch in ein Paket gesendet wird. Wir müssen da weitere Bits noch eben behandeln, weil eben 2 Bits immer gesetzt sind. Und es ist halt eine gute Idee, weil auf die Weise man eben den Schlüssel transportiert kriegt und alle Anforderungen immer noch erfüllt. So, ich werde zum Apple-Netz nicht mehr erzählen, weil es da schon genug Talks gibt. Jetzt schauen wir uns mal Google, wie das macht mit Find My Device. Die haben einen etwas anderen Ansatz gewählt. Also am Ende von den Auswirkungen her ist es das Gleiche. In der Google-Welt, da gab es eben bereits, weil sie eben etwas später waren, konnten sie es eben schon auf einem Service aufbauen, den es bereits gab, nämlich den Google FastPass Service. Es kann sein, dass die meisten von euch das kennen, jedenfalls wenn sie letztes Jahr hier gewesen sind, denn das ist der Mechanismus, der benutzt wird, um auf dem Telefon die Nachricht aufplöppen zu lassen. Euer Headset möchte euer Telefon finden und ein Flipper Zero kann das eben auch aussenden in großen Hallen. Und ja, einige Leute haben es letztes Mal gemacht. Anfangs war es lustig, aber irgendwann eben sehr schnell nicht mehr. Und das ist eine Spezifikation auf jeden Fall, die es bereits gibt. Und die beschreibt eben, wie man mit Devices sich unterhält. Und Google hat es erweitert und dann einfach das Find My Device hinzugefügt. Und deswegen gibt es dann einfach Wireless Headphones, die dann eben auch sehr einfach sich durch Find My Device erweitern lassen. So, die benutzen einen Ephemeral Identity Key, der erzeugt wird. Die Sprache ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Der Schlüssel ist tatsächlich gar nicht ein Ephemeral Key, aber er heißt eben so. Ja gut, also es ist ein Schlüssel, eine Ephemeral Identity. Ja, komische Begrifflichkeiten auf jeden Fall. Der wird vom dem besitzenden Telefon erzeugt, wird dann zu dem Accessory übertragen. Die erzeugen drei abgeleitete Schlüssel. Denn die sagen eben bei diesen FastPair-Accessories, da müssen alle Kommandos eben schon authentifiziert werden. Und ja, damit das eben geht, braucht man immer einen Schlüssel dafür. Das Eigentümer-Innenphone, gut, das ist kein Problem. Aber mit den Trackern will man sich auch unterhalten können. Und man möchte dann eben, wenn man einen Tracker findet, eben, dann möchte man eben den Tracker auch piepsen lassen können. Dafür gibt es den Ring Key. Ja, und diese abgeleiteten Server, die liegen wohl bei Google auf den Servern angeblich und man kann dann eben Google fragen, naja, ich habe so ein Device gefunden und dann soll Google einem eben diesen Schlüssel schicken und dann kann man eben das mit authentifizierten Kommandos zum Piepsen, zum Klingeln bringen, was auch immer. Die haben die Spezifikation veröffentlicht, die ist online verfügbar und es wird dann immer online versucht, die Sprache komisch zu übersetzen, es hat dann keinen Sinn, also am besten die Website auf Englisch umstellen, damit man eine Spezifikation erhält, die man auch verstehen kann. Und ja, da kann man eben dann nachschlagen, wie man sowas eben baut. Ich glaube, man muss dann dennoch Lizenzgebühren dafür zahlen, aber ja gut. Was Google da an der Stelle macht bei diesen Frames, die haben eine kurze elliptische Kurve und benutzen eben das Eddystone Format, also sprich, ist noch nicht so ganz tot, das Produkt. Die haben einfach zwei weitere Broadcast-Types-Typen da hinzugefügt. Also ist ein bisschen mehr Platz, weil die Schlüssel kürzer sind. Und in alter Software heißt dann einfach, ja gut, das sind halt Eddystone-Beacons von diesen neuen Typen eben, 4041. Intern aber benutzen sie eine deterministische Generierung von elliptischen Kurvenschlüsseln. Das heißt, sie nutzen diesen Ephemeral Identity Key im AES Counter Mode, verschlüsseln die aktuelle Uhrzeit, erzeugen auf die Weise einen privaten Schlüssel, daraus wiederum der Public Key und das wird dann eben dieser 20-beitige Ephemeral Identifier, der dann eben ausgesendet wird. Der, das besitzenden Telefon, das kann eben die Gleichberechnung machen. Und dann eben die Sachen wieder entschlüsseln. Gut, jetzt das Thema Abuse von solchen Dingen. Meiner Ansicht nach sind diese Tracker eigentlich gar nicht so gut geeignet für Abuse und nicht eine besonders rationale Idee, das zum Stalking zu benutzen. Denn ja, sie sind nicht besonders akkurat, sie laufen batteriebasiert. Aber Leute, die sowas machen, sind eben auch nicht unbedingt die rationalsten Leute. Und halt gerade die geringen Kosten und die leichte Verfügbarkeit dieser Geräte führt eben leider dazu, dass dann trotzdem diese Bluetooth-Tracker eben trotzdem missbraucht werden für sowas. Man bekommt die eben im Viererpack. Und man braucht nicht mal zu wissen, dass es AliExpress gibt. Ja, kommt es an jede Ecke. Die Reaktion von Apple und Google war dann eben, dass sie gesagt haben, naja, wir sind halt die Good Guys, wir sind die Guten und deswegen haben wir da eben Protections eingebaut, dass eben der Tag die Verbindung zu dem Telefon sich anschauen, und wenn das eben zu lange getrennt ist, dann geht das eben in Not Near Owner Mode, in so einen Away Mode, und dann wird eben angefangen, Gegenmaßnahmen zu erzeugen. Im Grunde genommen, die Idee ist am Ende, die piepsen dann eben, auch wenn sie bewegt werden. Sie verringern die Rotationsfrequenz, sodass man eben leichter korrelieren kann, dass es um das gleiche Gerät handelt. Und was man im nächsten Slide sieht, es wird dann eben dadurch einfacher, die Geräte eben zu finden. Sodass, mehr zu dem Thema, da gab es am Tag 2 des Congress auch einen entsprechenden Talk zum Thema Stalking, der hieß Escaping Big Brother or Your Ex. So, jetzt das letzte Akronym in der heutigen Akronymsuppe. In dem Find My Network oder Find My Device Network. Die implementieren DULT. Das ist ein ziemlich dummes Akronym eigentlich. Das ist eine Arbeitsgruppe der IETF. Und die haben sich selber die Aufgabe gegeben, ungewünschte Location Tracker halt aufzufinden und zu tracken und ähnliche Geräte. Das heißt, in deren Standards ist es halt recht agnostisch formuliert, also nicht nur für kleine Tags, sondern für alles Mögliche, das man verstecken kann und dann eben seine Position berichten kann. Das heißt, die reden eben in einer Sprache von der verfügbaren Position. Das heißt, die Frage ist schlicht und einfach, weiß der Eigentümer des Gerätes, was die Lokation eben ist. Und wenn das so ist, dann muss man eben ein ganz bestimmtes Bit setzen, also so ähnlich wie das Evil Bit bei IP. Und das darf dann nur von Firmen gemacht werden, die dann versprechen, die Firmware halt korrekt zu machen. Da wird dann eben ein bestimmtes Bit gesetzt in den Broadcast Frames, sodass dann alle empfangenen Devices eben feststellen können, dass der Eigentümer eben die Position kennt, und dann kann man eben entsprechend darauf reagieren. Was dann ebenfalls eingeführt wurde, ist dann, dass man auch Kommandos eingeführt hat für Non-Owner-Devices. Das heißt, eigentlich redet die Spezifikation meistens darüber, was das Owner-Device macht, aber sie geben dann eben auch die Erlaubnis, dass diese nicht besitzenden Devices dann eben Kommandos geben können. Das heißt, wenn man das Tag verliert für eine zu lange Zeit oder das entsprechende Telefon dann eben ausschaltet, dann sendet es eben eine andere Art von Beacon. Und man kann eine Verbindung mit dem aufnehmen, ohne sich besonders zu autorisieren, kann man es dann eben einfach piepsen lassen, während man normalerweise dafür eine Autorisierung bräuchte. Wenn es also in dem Status ist, dass es in der Nähe des Owners sich befindet. Gut, das war jetzt die Einführung, und ja, schauen wir mal weiter.
Now. So, jetzt könnt ihr Find My Network Devices von Find My Device Network Devices entscheiden oder unterscheiden. Ich rede jetzt nicht mehr so viel über Find My Network sondern ich erzähle euch, wie ihr das empfangen könnt. Es ist in der Luft, ihr könnt das eure Antenne rausstecken und zuerst mal braucht ihr erstmal ein Software-Defined Radio, dass ihr erstmal das Interesse von 2015, das Camp hat, gab es das Radio. Gab es zumindest in Deutschland, haben das ganz viele HackerInnen bekommen, und das ist Hack-Wi-Fi-Compatible und kann 2,4 Gigahertz Signale empfangen, und ich habe auf dem Bildschirm einen Screenshot von diesem Laptop, das zeigt, und ja, ich habe es gefiltert für die UUID von Google Find My Device Frames gefiltert, und ja, ihr könnt diese, es zeigt, dass ihr diese Frames zeigen könnt, empfangen könnt. Es zeigt, wenn ihr das Timing seht, das zeigt, dass es nicht alle Frames auffängt. Das ist recht schwach in der im Empfang. Das ist nicht das beste Tool, um bei 2,4 Gigahertz zu arbeiten. Nehmen wir also ein Tool, das dafür designt ist. Es gibt eine Firma, die heißt Nordic, die macht diese Dinger. Die haben diese NRF-Produktlinie, die es überall gibt. Und ich habe drei unterschiedliche Development Kits hier. Die verkaufen sich für 20 Euro in jedem Laden, der Teile verkauft. Und Nordic war nett genug, mir eine Firmware zu geben, die das in vollen Bluetooth-Sniffer umbaut. Steckt einfach das Development Board ein und dann uploadet ihr die Bluetooth-Sniffer-Firmware und tut das in Wireshark und dann kriegt ihr das auf dem Bildschirm. Das ist ein voll funktionierendes Wireshark-Plugin. Ihr könnt die MAC-Adresse auswählen. Es folgt dem automatisch und dekodiert das alles und dann könnt ihr auf dem Bildschirm das Paketformat von einem Google Find My Device sehen. Das ist die Service UUID FEAA. Darin ist die Eddystone-ID und dann findet ihr ein Report, dass es nicht originales Eddystone-Format, das ist for one ist ein Device, das nicht in der Nähe des Besitzers ist. For 4.0 ist ein Device, das in der Nähe des Benutzers ist. Und dann nehmen wir ein Tool, das fit für den Job ist. NF Connect ist ein anderes Tool von Nordic auf Android. Das erlaubt mir, nach Advertisement Frames zu hören. Also habe ich es da nach AFA gefiltert. Manchmal ist es Little Endian. Ich habe das gefiltert. Dann erlaubt es mir, eine Bluetooth LE Verbindung zu machen und dass das Gerät ist nicht in Near Owner Mode, also kann ich dem Kommandos schicken. Dann kann ich ein Kommando schicken und das ist eine Liste von Kommandos, die ich schicken kann. Vor drei Bildschirmen war da eine URL. Jetzt kann ich da also mit 0030 kann ich den Beeper aktiv schalten oder inaktiv schalten. Das sind die Tools, die ihr benutzen könnt, mit dem Ding zu interagieren. Dann könnt ihr die Android-App reverse engineeren. Das ist, womit ich angefangen habe. Ich versuche, mich da einzubringen, in den SSL-Traffic einzuhängen. Da gibt es einen Haufen Certificate-Pinning. Es gibt Tools dafür, aber es ist ein bisschen anstrengend. Jemand hat es gefunden. Danke. Ich habe es gefunden. Ja, ich habe das benutzt, weil es nicht so einen intensiven Beeper hat. Ja, Dankeschön.
Thanks for the demonstration.
Danke für die Demonstration. Für diesen Screenshot habe ich das Public Key Pinning abgeschaltet und intern heißt die intern die API Nova und dann gibt es diese Liste von Devices, Liste Devices Endpoint und dann kann man Tag finden. Ich wollte diesen Talk beenden und mit dieser Folie enden und euch sagen, dass ihr das reverse engineeren soll. Ich wollte meine Tags finden, um den Ephemeral Identity Key, damit mein eigenes System mich informieren kann, dass meine Devices nicht zu Hause sind. Leon Böttger, der AirGuard-Entwickler ist, hat es vor 2 Wochen gemacht. Ja, was bleibt euch übrig? Schaut es euch an. Baut es in Home Assistant ein oder sagt mir andere Sachen. Ich habe euch das Interface gezeigt. Auf dem Protokolllevel sollte alles ordentlich verschlüsselt sein. Das sieht gut aus. Vielleicht gibt es da auf auf dem R-Interface ein bisschen Weirdness, wissen wir nicht genau. Es gab einen Talk auf Tag 1 auf meinem ersten Slide, auf meiner ersten Folie war ein Talk darüber, genau. Ich bin mir sicher, ob wir Zeit für Fragen haben, 5 Minuten, ja, gut.
Big Applaus für
Hendrik. Applaus aus dem Saal auf jeden Fall. Großer Applaus. Bitte kommt zum Mikrofon. Wir sind die Single Angels. Gibt es Fragen aus dem Internet? Keine aus dem Internet. Fangen wir mit Mikrofon Nummer 2 an. Ganz schnelle Frage. Falls kein besitzenden Device die Localization eingeschaltet hat und das Beacon dann zu einem nicht besitzenden Device verbindet, wird dann das nicht besitzenden Device die Positionsdaten weiterschicken. Das heißt, wenn das nicht besitzende Device nicht aktuelle Positionsdaten hat, wahrscheinlich nicht. Ich denke, das ist ein Implementationsthema. Ich denke, die meisten Telefone wissen im Allgemeinen, wo sie sind, in den meisten Fällen. Gut, man könnte sie dazu bringen, falsche Lokationen zu haben. Ja, dann wird es eben auch unsinnige Informationen schicken. Zweite Frage. Benutzt du den Tracker häufig, um dein Fahrrad zu schützen? Ich tue mein Fahrrad zur Bahnstation, gehe dann zur Arbeit. Wird das dann in diesen Away-Mode gehen? Auch eine Implementationsfrage. Ich weiß nicht genau, was da die Timeout-Werte sind. Bei Apple sollte es 1 Stunde sein und 50 Minuten bei Android. Es könnte aber auch ein Tag sein, ich weiß nicht ganz genau. Das heißt, jeder Dieb wird wahrscheinlich recht einfach den Tracker finden können. Es gibt Leute, die haben Devices konstruiert, die nicht gefunden werden können. Alles hier sagt ja, dass man damit ehrlich arbeitet und wenn man es nicht macht und das mit eben nicht setzt und den Schlüssel sehr häufig ändert. Es gibt das Gerücht, dass bestimmte Marktplätze das so machen, aber natürlich weiß ich da in der Praxis nichts drüber. Mikrofon Nummer 5, bitte. Hallo, danke für den Talk. Zur letzten Frage. Ich kenne Forschungspapers, die Bluetooth de-anonymisieren, von Bluetooth über kleine Fehler in der Antenne, aber sie brauchen eben sehr viele Traces, also vielleicht nicht als Realweltszenario geeignet. Mikrofon Nummer 1, bitte. Danke für den guten Talk. Ich habe mit Apple Find My 1,5 Jahre jetzt gearbeitet und mir ist aufgefallen, dass es da wirklich seltsames Verhalten gibt auf der Seite von Apple, wo dann eben unterschiedliche Geräte, also iPhones, iMacs, Macs, die dann eben unterschiedliche Lokationsupdates von Geräten zeigen. Also manchmal zeigt das Telefon 2 Tage lang kein Update an, aber auf dem Mac ist es halt ganz up-to-date, also nach 5 Minuten schon. Weißt du, wo dieser Effekt herstammt? Und zweite Frage ist, gibt es einen guten Weg, gute Methode, um die Apple API zu benutzen, um dann eben selbstgemachte Trackers eben zu benutzen? Ich habe OpenHaystack verwendet und das Plugin, das scheint nicht mehr aktuell zu sein und kann nicht mehr mit der aktuellen API reden. Gibt es ein neueres Tool? Zur zweiten Frage, das weiß ich nicht. Ich kenne halt nur OpenHaystack und habe mit dem Autor gesprochen. Und Hersteller sehen es eben als Privatsphäre-Problem und auch als PR-Problem, wenn solche Dinge veröffentlicht werden. Und dann werden die APIs halt wieder so weit geschlossen, dass eben nicht mehr geht. Also mehr dazu weiß ich nicht. Es gibt ja auch Apple Secure Boot und all so Geschichten. Weiß nicht viel dazu. Was die erste Frage anbetrifft, im Grunde geht es in die gleiche Richtung. Die Owner-Geräte, die Sachen verstehen wollen, die müssen halt den Schlüssel, die Sachen entschlüsseln können. Also muss der in irgendeiner Keychain ja enthalten sein. Und vielleicht klappt die Synchronisation nicht korrekt und dass es eben dann daran liegt, dass dieser Effekt auftritt. Bei Google beispielsweise Google zeigt die Location nicht im Webbrowser an, weil einfach der Webbrowser diese Keys eben nicht kennt. Die landen dann eben nur auf den Telefon. Ja, vielen Dank und einen riesigen Applaus für Henrik Plötz. Thank you.